Abschnitt 3 von Papilio Mariposa von Oswald Lewitt. Gelesen für legamus.eu. Diese Aufnahme darf frei weitergegeben und für jeden Zweck verwendet werden. Abschnitt 3.
Ich begann zu fürchten, er könnte nachhaltig verstimmt sein. Doch war ich so sehr beschäftigt, dass ich nicht dazu gelangte, mich mit ihm ins Einvernehmen zu setzen. Endlich meldete er sich. Auf meine Frage, warum er so lange nichts von sich habe hören lassen, erwiderte er, er hätte eine dringende Arbeit gehabt. Ich horchte erstaunt auf, denn meines Wissens hatte er sich von aller praktischen Tätigkeit zurückgezogen. Er konnte also wohl keine dringenden Arbeiten haben. Als er mein Erstaunen wahrnahm, bemerkte er, ich bin gekommen, um Ihnen diese Arbeit zu zeigen. Wenn Sie es gestatten, lasse ich sie hier. Seien Sie so gütig, sie zu lesen und mir Ihr Urteil zu sagen. Damit überreichte er mir ein Manuskript und verabschiedete sich. Ich lasse es im Wortlaut folgen. Die Tragödie der Hässlichkeit. In einen Zaubergarten wollte ich dich führen, lieber Leser. Da blühen Rosen hoch und mächtig wie uralte Eichen. Die Lilien, die Veilchen und die Hyazinthen verbergen ihre Wipfel in den Lüften und tief zu ihren Füßen wie Moos. So niedrig und so zierlich ducken sich die Ulmen, Linden, Tannen. Der wilde Duft der seltsam übermächtigen Gewächse entzündet und bedrückt die Sinne, und aus dem vielstimmigen Sang der Vögel, aus dem leisen Rauschen der verborgenen Brunnen, widerhallt dir deines zartgehegten Kummers süße Qual. Durch einen Nebelschleier blickst du auf die Menschen, ihr Sinnen und ihr Wirken ist dir fremd und ferne, die großen Weltbegebenheiten, das tückisch kurzweilige Spiel um Macht und Ehre bleibt dir unverständlich. Der Garten ist geschmückt mit Bildern einer Frau. Auf allen Wegen, in allen Nischen findest du das Bildwerk dieser Frau, bald zürnend, bald liebend, betrübend und beglückend. Über alle Gipfel, über alle Maße ragt ihr Weitum, weithin überschattet es die Landschaft. Ihr kennt den Garten, den ich meine, denn wer ihn je betrat, vergisst ihn nie. Den Zaubergarten sehnsuchtsvoller Liebe, die Stätte holden Trugs, den friedlosen Bezirk maßlosen Wahns. Albert von Achenbach galt zur Zeit für einen Bewunderer der vornehmsten Poeten deutscher Zunge. Seine Bewunderer priesen ihn als den edelsten Verkünder deutschen Wesens, und auch seine Gegner anerkannten, dass er sich fernhielt von dem Gezanke und Gefeilsche des markenden Alltags, gänzlich hingegeben seiner dichterischen Sendung. Er wohnt in derselben Stadt wie Mario. An Nachmittagen pflegte er sich in den Auen des Stadtwäldchens zu ergehen, seitab von den belebten Wegen, versunken in seine Entwürfe. So finden wir ihn eines stillen Nachmittags auf der gewohnten Wanderung. Der Tag war herbstlich klar und seine sanfte Heiterkeit begünstigte poetische Betrachtung. Einsam ging Achenbach dahin. Sein Antlitz trug den Ausdruck leidender Ergriffenheit und dankbarer Verzückung. Derselbe Ausdruck war's, ins Geistige erhoben und ins Männliche gesteigert, den jener Maler seiner Danae verliehen hatte, die Freude der Empfängnis von der Gottheit. Der Zufall führte Mario desselben Weges. Gebeugten Hauptes kam er daher wie einer, der unendlich steile Höhen zu erklimmen hat, zornige Entschlossenheit in seinen Zügen. Ein seltsam unvergessliches Widerspiel der Kämpfer und der Sieger, die verzweifelnde Jugend und die triumphierende Männlichkeit, der Flehende und der Begnadete. Mario blickte auf. Sogleich erkannte er die ihm aus manchem Buch so wohl bekannten Züge, sogleich begriff er, welches Glück den andern just erfüllte, dass er ihm jetzt begegnen mußte, dem Glücklichen, dessen ausgezeichneter Name ihn so oft zu neuen Mühen mahnte, gerade jetzt in seinen schweren Kämpfen, das brachte ihm seine Not doppelt schmerzlich ins Gedächtnis. Doch nahm er's auch als eine gute Vorbedeutung. Wer auf wildem Meere treibt, freut sich, wenn er unversehens das ersehnte Eiland schaut, wenn er auch nicht weiß, ob er es erreichen wird. Tränen traten ihm in die Augen, und er grüßte so tief und demütig, wie er keinen Fürsten gegrüßt hätte, und ging des Weges wie einer, der auf fremdem Grunde von dessen mächtigem Gebieter betreten wird, und der von dannen schleicht, nun seiner Armseligkeit erst recht bewusst. Doch Achenbach hatte wohl erkannt, welch seltsamen Gefühlen diese Huldigung entsprach. Sie rührte ihn. Wenn wir reichlich bedacht wurden, treibt uns das überquellende Gefühl des Glücks, den ersten besten Bettler auf der Straße zu beschenken. Er kehrte um, blickte Mario prüfend ins Angesicht, als wollte er sich seines Eindrucks nochmals vergewissern, und fragte mit einem strahlend gütigen Lächeln: »Sie schreiben etwas?« Mario stammelte ein: »Ja.« Wohl selten ward eine Lüge gläubigeren Sinnes vorgebracht. Denn was schrieb er denn? Was hatte er geschrieben? Er wollte schreiben. »Kann ich Ihnen helfen? Suchen Sie mich einmal auf, Sie wissen, wo ich wohne.« So war sein Hoffen nicht vergeblich gewesen. War diese Begegnung nicht ein Fingerzeig, der ihn auf seine Sendung hinwies? Hatte ihn nicht der untrügliche Blick des Dichters als einen Schaffenden erkannt? Und er schloss sich ein, und in zwei drangvoll reichen Tagen schrieb er nieder, was ihm Herz und Sinn bewegte. Ein Roman war es. Das heißt, um bei der Wahrheit zu bleiben, ein Roman sollte es werden. Vorderhand war es nur ein Romankapitel. In selbsterzählender Form berichtete der Held seine Erlebnisse. Als er es vollendet hatte, war sein erstes Vorhaben, Achenbach aufzusuchen. Nun hatte er doch, wie er es auszudrücken pflegte, seine Existenzberichtigung bewiesen und brauchte nicht mit leeren Händen vor ihm hinzutreten. Auch schwebten ihm irgendwie Erinnerungen aus der Literaturgeschichte vor, Schubert, der zu Beethoven, Grillpanzer, der zu Goethe wallfahrte. Freilich, als er in dem vornehm ruhigen Gartenviertel angelangt war und nun einlassbegehend vor der Villa des Dichters stand, da überkam unseren Adepten ein gelindes Bangen, ob er die Probe wohl bestehen würde. War es das Gefühl der Unzulänglichkeit, das jeden Prüfling vor der Prüfung überfällt? War es der sinnfällige Eindruck dichterischen Ruhms, den dieses prächtige Haus vor ihm, erbaut aus den Erträgnissen der Kunst, gleichsam verkörperte? Kurzum, er wagte nicht, den Druckknopf an der Klingel zu berühren. Wozu das Schicksal auf die Probe stellen? War es nicht zumindest besser, noch zu warten und dann mit einem großen Ganzen vor ihn hinzutreten? War es nicht sein sicheres, unwiderrufliches Todesurteil, wenn er auch heute hier verworfen würde? Aber nein, war das denn möglich? Er drückte auf den Knopf. Nun hatte er die Brücken hinter sich verbrannt. Der Raum, in dem er warten musste, schien ihm, der den bescheidenen Prunk kleinbürgerlicher Stuben gewohnt war, wie das Arbeitszimmer eines Fürsten, und doch war es mehr, das fühlte er, als derlei ererbte, gedankenlose Pracht. Denn jede dieser 100 Kostbarkeiten, mochte es nun ein Falzbein sein, ein Briefbeschwerer, eine Vase oder sonst ein zierliches Figürchen, jede sprach von dem Besitzer. Das eine hatte er vielleicht auf einer fernen Reise nach sorgfältiger Wahl erstanden, das andere schien die Huldigung eines Verehrers, das dritte war wohl ein Geschenk von lieber Hand. Über all dem lag ein Hauch von kunstreich Ruhe, voller Sammlung und Betrachtung, und durch die breiten Fenster leuchteten die sanften Linien der Berge. Mit heißer Kraft durchloderte es Mario, lieben, um zu schaffen, schaffen, um solche Macht und Pracht zu erringen. Achenbach war eingetreten. Er hatte Mario zunächst nicht wiedererkannt, wie dies kein Wunder war bei der großen Menge von Besuchern, die er empfing. Und dieser mußte ihn mit kurzen Worten an die Begegnung in den Auen erinnern. Nun fragte er nach seinem Manuskript. War es umfangreich, so möge er es hinterlassen, war es kurz, so könne er es sogleich vorlesen. Mario begann zu lesen, die Stimme stockend, fast versagend. War es doch sein Innerstes, was er enthüllte, sein eigenster, verzweiflungsvoller Kampf? War es doch sein künftiges Geschick, um das er lesend warb? Achenbach hörte zu, das Haupt tief auf die Hand gestützt, um durch den Blick die Scheu des Lesenden nicht zu vermehren. In lächelnder Ergriffenheit das alte Lied, das junge Leid, das er der Jugend heimlich neidete, wieder zu vernehmen. Wie war's doch köstlich, von solch einsam sicherer Höhe die Leidenschaften anderer zu betrachten. Und Mario las, indes die Abenddämmerung sich leise niedersenkte. Verachtet mir die Liebe nicht, wie auch ich, alter Mann, sie nicht verachte. Die Liebeslieder 17-Jähriger, ihr lächelt über sie, aber ich sage euch, Ehrfurcht auch vor dieser Liebe, denn sie ist es, auf welche Gott mit größtem Wohlgefallen blickt. Die Liebe offenbart, zu welchem Ziel den Liebenden die Vorsehung erkor. Auch der Mensch, er singt das Lied, das ihn die Vorsehung hat singen heißen. Vielfältig ist das Lied, so vielfach Menschenkunst und Menschenwissenschaft. Darum ist einer danach angetan, dass er die Sterne soll erforschen, sicherlich wird er, wenn er liebt, dies mit erhöhtem Eifer tun. Gilt's doch zu zeigen, was er kann. Und ist es einem von der Schöpfung ins Gehirn gelegt, dass er ein großer Brückenbauer wird? Er wird kühnere Pläne denken, wenn er liebt. Doch was macht die große Menge derer, die von der Natur keinen Auftrag haben und die sich ihrer künftigen Sendung noch nicht bewusst sind? Auch sie müssen einen Schlüssel ihrer Seele suchen, und da es nichts gibt, das ihnen ihr Leid eher erleichtern würde, nichts, das schneller in die Unendlichkeit führte, so dichten sie. Daher die vielen Gedichte. Auch ich war einer der vielen ohne Sendung, auch ich dichtete, und das kam so. Ich hatte mich wund gesucht nach dem Glück, und so beschloss ich, es bei der gangbarsten Gelegenheit zu erhaschen, beim Tanze. So ging ich eines Abends wiederum zum Tanze. Ich kam aus einer jener weltschmerzlichen Stimmungen, wie wir sie mit 17 so häufig erleben, wo wir Vulkane in uns fühlen, wo wir uns groß dünken und bereit sind, alles zu bejahen oder alles zu verneinen, und die wir doch nicht mit einem Worte erklären können. Da sah ich, umringt von einem Schwarm von Tänzern, ein junges Mädchen. Es war sehr schön, es war so schön. Doch erlaßt mir die Beiwörter. Da erfasste mich der Taumel, und ich ging hin, um mit der jungen Schönen zu tanzen. Ich mochte mich recht komisch ausgenommen haben, ich hässlicher kleiner Gesell mit der düstern Miene. Ich kam heran, da sah mich die Schöne mit einem so unverhohlen staunenden Blick an, daß ich ganz bestürzt ward und erkannte, welche Kühnheit es doch sei, wenn die Hässlichkeit mit der Schönheit tanzen wolle. Und ich stammelte eine Entschuldigung und zog mich verwirrt zurück, begleitet von mitleidigen und spöttischen Blicken. Das ist die ganze Äußerlichkeit meiner Tragödie. Als ich nach Hause kam, weinte ich bittere, verzweifelte Tränen und schlug mir ins Gesicht und verwünschte meine Hässlichkeit, deren ich mir erst jetzt bewusst ward, und ich schrie nach Erlösung. Und wie denn unsere Erlösung eben darin besteht, zu erklären und zu verklären, und wie wir uns in unserem Leide an die Dichtung schmiegen und an die Philosophie, die Spenderinnen dieser Gaben, klammern, so schrieb ich ein philosophisches und ein poetisches Stücklein. Zunächst das philosophische Stück, die Erklärung. Hässlich sein und deshalb nicht geliebt werden und deshalb dort anbeten, wo andere schwelgen, welch Unglück! Warum muß ich zurückstehen im Getriebe des Lebens, weil ich stier und traurig blicke, weil meine Finger stumpf und meine Beine kurz sind, indes mein Nebenbuhler schön und froh, mit heiterem Blick, mit ebenmäßigen Gliedern? Und doch fühle ich mich als den Besseren, wenngleich ich meine Hässlichkeit erkenne. Der Einfältige aber, weiß er, dass er einfältig, wächst er nicht, so wie er seine Einfalt erkennt, über sie hinaus? Kann man das Ebenmaß der Glieder und das Ebenmaß der Seele wirklich in eine Linie stellen? Es ist nicht auszudenken, man stößt mit bebenden Lippen und sprachlosem Munde an den harten Zwang der Natur. Man kann besser werden, doch man bleibt hässlich. Kann man eine Tragödie der Hässlichkeit schreiben, und wäre man mit Gnadengaben bedacht? Nein. Denn das ist der Fluch, dass das Hässliche gleich einem eklen Gebresten alles über sich ergreift, dass es in sich schwach ist. Was wäre eine Tragödie der Hässlichkeit anders als hässlich? Das Hässliche ist schwach. Satan ist kein schöner, gefallener Engel. Er ist ein hässlicher Unhold, der sich krümmt vor der Schönheit Gottes, die er nicht erreichen kann. Hagen ist nicht der stolze Recke, er ist ein hässlicher Einäugiger, der in seiner Hässlichkeit trauert und den schönen Siegfried vernichtete, damit er seine Hässlichkeit mit ihm vernichte. Denn der Hässliche ist es, weil die Schönheit besteht. Drum muß er sie bekämpfen, wie sehr er trauert und sie bewundert. So löst sich alles in die beiden Prinzipien Ormuzd, Ahriman, Sonne, Finsternis. Die Schönheit aber braucht das Hässliche. Was ist der einsame Narziss? Er vergeht. Stelle ihm einen Satyr zur Seite, er wird nicht vergehen nach sich selbst, er wird sich freuen seiner selbst. Der Schöne liebt nur die Schöne, und nur dem Schönen schenkt sie Gegenliebe, doch der Hässliche liebt er die Hässliche? Ach, die Welt ist eine Tragödie der Hässlichkeit. Nachdem ich also mein Leid auf hohe Staffel erhoben und es dadurch zu töten glaubte, dass ich's in die Allgemeinheit rückte, wollte ich's erklären. Hier ist die Poesie. Sokrates, von dem bekannt ist, dass er ein Bildhauer gewesen war, in Wahrheit auch ein großer Maler. Von seinen Bildwerken ist jedoch nichts auf uns gekommen, und das kam also. Sokrates hatte ein Bild vollendet, dessen Seltsamkeit alle Betrachter erstaunte. Das Bild stellte den Olympos dar, die Gefilde der Götter in heiterer Schönheit. Die Unsterblichen tanzten einen Reigen, in der Mitte stand Aphrodite und vor ihr ein Mensch, ein hässlicher, in Lumpen gehüllt. Traurig stand er vor der Gnydierin, die ihn erstaunt lächelnd anblickte. Auch die anderen Götter rings im Kreise blickten auf den Menschen, höhnisch lächelnd. Denn man sah es an den Gebärden des Hässlichen, dass er an die Aphrodite herangetreten war, um mit ihr einen Reigen zu tanzen, doch zurückwich vor ihrem niederschmetternden Lächeln zur großen Heiterkeit der Götter. Und der Mensch trug die Züge des Sokrates, die Aphrodite die der Aspasia. Als nun Perikles das Bild betrachtete, konnte er dessen Sinn nicht ermessen, so sehr auch seine Schönheit ihn ergriff. Er fragte den Sokrates, »Wie kommt es doch, Sokrates, dass du solch ein Bild schufst, das keinem als derer gleicht, die bisher sind von Menschen gefertigt worden? Und wie kommt's, dass du dem Menschen deine und der Aphrodite der Aspasia-Züge verliehen hast? Darauf, Sokrates, dieses Bild ist nicht bloß Erfindung, ich habe dieses Bild erlebt.« Als alle neugierig fragten, hob er an, es war an einem schönen Frühlingstage, da tanzten draußen im Haine die Jünglinge und die Mädchen. Mein Herz war erfüllt von der Schönheit aller Dinge, berauscht vom Klange der Zytheren und dem jugendlichen Frohmut der Tanzenden. Ich trat an eine der Jungfrauen heran, um mit ihr zu tanzen. Die Jungfrau war Aspasia. Doch sie blickte mich spöttisch an und sprach, »Mit dir tanze ich nicht, hässlicher Bock.« Traurig schlich ich mich von dannen und sann nach über das Wesen der Hässlichkeit, doch konnte ich es nicht ergründen. Da, eines Nachts, da war es mir, als riefe eine Stimme, »Erhebe deine Hässlichkeit, erhebe deine Schmerzen zu den Göttern!« Und eben jenes Bild, dessen Erinnerung mich so sehr bedrückte, ich saß wiederum in strahlender, entrückter Schönheit. Dies hier ist jenes Bild. »Glücklicher Sokrates«, sprach Perikles, »so schenkte dir ein Gott die Gabe, deinen Leiden Gestalt zu verleihen. Wie unglücklich wärst du, wenn du dieser Gabe entbehrtest. Dann empfände ich nicht so sehr den Kummer meiner Hässlichkeit.« »Doch sage mir, warum hast du den Olympos dargestellt, und was soll auf dem Bilde die Menge derer, die da tief unten gegen die Himmel zu drängen scheinen?« Da lächelte Sokrates und sagte, »Die Götter sind nicht gütig, sie geizen mit dem Glücke ihrer Schönheit, doch einst könnten die Armen und Hässlichen sich zusammenscharen und den Himmel für sich fordern. Und wer wird ihnen den Weg weisen? Ein neuer, unbekannter Gott.« Da sprach Perikles, »Wehe, Sokrates, wie vergehst du dich gegen unsere Gesetze? Du stellst die Hässlichkeit dar, die verpönt ist auf unseren Bildwerken. Du gesellest dich als Mensch zu den Göttern und verkündest durch dein Bild neue abtrünnige Gedanken. Geh hin und verbrenne es.« Und so verbrannte Sokrates sein Bild. Doch was halfen mir meine Gedichte? Mein Leid war stärker, denn die Gedichte waren schwach. So kam die nackte, hämische Verzweiflung über mich. Stumm schlich ich mich dahin. Und dann kam der Gedanke an den Tod. Erst leise mahnend, dann aber rauschend, mächtig. Ich war stolz, als wäre es meine eigenste Erfindung, dass es ein Mittel gibt, dies peinigende Leben wegzuwerfen. Brünstig gab ich mich dem Plane hin. Nur eines galt es noch zu tun, ihr Schreiben. So warf ich denn folgenden seltsamen Liebesbrief hin. »Fräulein, wenn ich nicht beschlossen hätte zu sterben, fände ich nimmermehr den Mut, Ihnen zu schreiben, aber es gilt ja, Sie von meinem Leide und von meinem Tode zu benachrichtigen. Der Gedanke wäre mir fürchterlich zu sterben, ohne dass Sie von meinem Tode auch nur wüssten, denn Ihretwegen sterbe ich ja. Drum nehmen Sie, Gnädige, diese Nachricht hin. Sie ist, glaube ich, mein erstes wahres Gedicht, und Erstlinge sind allen Göttern wohlgefällig. Als ich noch an Gott glaubte, war mein täglich Gebet, er möge mich zu einem großen Manne machen, und ich hielt mich für begnadet. Da aber kamen sie und zeigten mir, dass ich nichts sei. In die Unendlichkeit der Liebe versunken und vor den harten Kampf mit ihr gestellt, erkannte ich meinen Unwert. Und das zwingt mich zu sterben. Und so ist alles unwahr, all die Nächte sind unwahr, da ich mit angehaltenem Atem lag und dem Gesang in meiner Seele lauschte. Und dieses Sinnen ist unwahr, mit dem ich die Werke der Dichter aus der Hand legte, mit halbem Blick auf sie träumend, meine Träume träumend. Denn das nennen ja die Menschen Nachempfinden. Ach, wenn ich nur groß und mächtig wäre, fliegen würde ich mit ihnen, rauben würde ich sie und in ein fernes, schönes Land mit ihnen gehen, an dessen Ufer das Meer schlägt. Aber nur fort, fort aus dem Schätzungsbereich dieser Menschen. Und mit ihnen müsste ich sein, denn sie sind meine Sehnsucht und mein Vergessen. Und doch, wenn es mir vergönnt wäre, mein Märchenschloss zu erbauen und sie auf den Söller zu führen und ihnen weit und glänzend meine Welt zu zeigen, die Welt, die ich geschaffen. Aber nein, zum Märchenprinzen fehlen mir 2 volle Zoll. Fräulein, Sie haben mir das größte Übel angetan. Sie haben mir befohlen, aus dem Leben zu gehen. Und ich flehe allen Segen des Himmels und der Erde auf Sie herab.
Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Ramona Deininger Schnabel, www.crowwings.com.